Literaturhaus Bremen, der Podcast. Der Podcast heute mit Silke Behl und mit Wilhelm Bartsch. Wilhelm Bartsch, Sie sind gerade für Ihren aktuellen Gedichtband mit dem Bremer Literaturpreis ausgezeichnet worden. Es ist auch nicht der erste Preis. Sie haben schon auch gerade für diesen Band bedeutende andere Preise bekommen, die auch mit einem guten Preisgeld verbunden sind. Dazu gratulieren wir ganz, ganz herzlich.
Danke, danke.
Es ist, wie gesagt, nicht der erste Preis. Sie sind in Halle an der Saale zu Hause und haben 1986 Ihren ersten Gedichtband veröffentlicht. Und seitdem gelten Sie in Ost wie West eigentlich als ja mindestens ein Geheimtipp unter Lyrik- und Literaturfans. Und jetzt hat, wie gesagt, die Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung Sie mit dem Bremer Literaturpreis ausgezeichnet für den letzten Band, der erschienen ist bei Waldstein unter dem Titel Hohe See und Niemandsland. Ja, wir freuen uns, dass Sie heute unser Gast sind, dass Sie Zeit haben. Wir sitzen im Atlantik-Hotel, im Grand Hotel Atlantik in Bremen. Gleich geht's in die Glocke. Und wenn man im Hintergrund ein bisschen Musik hört, dann ist das nicht die Kapelle für Sie, sondern ich weiß nicht, irgendwie in einem Restaurant wird hier Musik gemacht, aber das macht nichts. Wir sind ja Menschen und wir leben in einer Stadt, also Nebengeräusche haben wir vielleicht. Wilhelm Bartsch, der aktuell ausgezeichnete Band ist hymnisch rezensiert worden. Ich habe ganz oft gelesen in den Rezensionen, dass Sie jetzt auf dem Höhepunkt Ihres literarischen Schaffens sind und dass es sich hier um so etwas wie die Quintessenz Ihrer Weltsicht, ich würde eher sagen, Ihres Weltwissens handelt. Können Sie damit was anfangen?
Ja, ein bisschen schon. Sagen wir mal, es ist dieser Gedichtband ist praktisch das wichtigste Logbuch meiner Lebensreise, wenn man so will. Und in diesem Band sind ganz viele Vorgänger, ja zum Teil auch mit überarbeiteten Fassungen, enthalten. Also dieser Band hat sich dann als nahezu ein seefahrendes, ein weltreisendes Projekt entpuppt, als ich da mitten bei war. Und ich habe dann gemerkt, dieses wird mein für mich wenigstens wichtigstes Buch. Dass es aber so gut ankommt, damit hätte ich jedenfalls nicht in dieser Form mehr gerechnet.
Es ist ja bei Lyrik ohnehin die Frage. Also es ist eher so ein Spezialisten-Genre, würde ich sagen, aber das kann ich mir vorstellen, dass Sie sich da wahnsinnig drüber gefreut haben. Und es ist ja auch so etwas wie ja die Summe Ihres Weltwissens. Darüber würde ich gerne auch mit Ihnen sprechen. Zunächst mal vielleicht über den Titel Hohe See und Niemandsland. Das hat ja mehrere Facetten. Was bedeuten diese beiden ja sehr unterschiedlichen Sphären, sehr gegensätzlichen Sphären für Sie? Niemandsland, also einmal ist es ein Landgang oder sind es Landgänge und dann wird das Leben, die Gesellschaft vom Meer aus betrachtet.
Ja, natürlich, aber immer mit der Geliebten dabei als Partnerin. Sonst hätte ich diesen Band so gar nicht geschrieben. Und natürlich ist dieser Band eine Weltreise. Und wenn man eine Weltreise oder eine Welt- und eine Zeitumsegelung macht, wie ich das vorhatte, dann ist man natürlich immer auch auf hoher See. Und die Länder, die man durchfährt, die gehören zwar jemanden oder die werden von jemandem verwaltet, aber letztendlich die wichtigste Frage, die sich für mich, der sich viel mit Politik und Geschichte beschäftigt hat, die letzte wichtigste Frage ist immer die, wie geht der Mensch mit Eigentum um und was ist Eigentum überhaupt? Und deswegen habe ich im Zentrum meines Buches ein novales Zitat aus dem Blütenstaub, dass es nachher die Natur ist, die alle Formen des Eigentums nach und nach zerstört.
Dieses Zitat steht einem Teil dieses Bandes voran. Ja, genau, also Sie haben das ja ein bisschen gegliedert.
Und eigentlich aber der Startschuss für den Band, wenn man das so mit Startschuss benennen möchte, war doch eine merkwürdige Erfahrung, eine Erleuchtung praktisch, die ich mit dem 87. Shakespeare-Sonett hatte. Da geht es ja darum, dass jemand den Geliebten oder die Geliebte praktisch verabschiedet, weil er nicht wert ist, der Partner dieses Geliebten oder der Geliebten, das bleibt ja offen bei Shakespeare, dann zu sein. Und irgendwie habe ich da was falsch gelesen, so gegen Schluss zum Kaplett. Ich dachte, er redet vielleicht mit Frau Welt. Und auf einmal habe ich eine Paraphrase zu diesem Sonett. Ich habe praktisch das Shakespeare-Sonett nochmal neu geschrieben. Aber es kriegt auf einmal ganz andere Klangfarben und einen ganz anderen Zusammenhang. Auf einmal ist Frau Welt etwas, mit dem wir nicht gut umgegangen sind. Wo wir sind dann nicht mehr die Krone der Schöpfung, sondern es heißt dort die Krone der Erschöpfung. Das Gedicht ist 2020 entstanden in der Corona-Zeit.
Das haben Sie jetzt sehr charmant umschrieben. Also es werden jetzt nicht alle, die uns zuhören, dieses 87. Sonett von Shakespeare kennen. Aber also es ist schon so, dass man heute ein bisschen also erstmal ins Stocken kommt, wenn man das liest. Aber wenn dann dieser Wendepunkt kommt, wo klar wird, dass Sie eigentlich zwar über die Liebe schreiben, über eine Frau schreiben, ja, aber dann kommt der Wendepunkt, diese Frau ist die Frau Welt. Das ist, glaube ich, ein sehr typisches Beispiel auch, wie Sie mit Sonetten zum Beispiel umgehen von Shakespeare, ja, die ja für Sie ganz maßgeblich, ja, gewesen sind, immer auch für Ihre Schreibarbeit.
Das ist dieses Eingangssonett. Es geht um die Eigentumsfrage und ob Menschen überhaupt Eigentum sein können und so weiter, weil dieses Gedicht ist ja in juristischer Sprache geschrieben von Shakespeare. Es geht also Tatsache um Modalitäten, wie man mit Eigentum umgeht. Und so, jedenfalls wie man mit Frau Welt umgegangen ist, die ja selber eine große Metapher im Mittelalter hat, dann ist so, wie wir mit Frau Welt umgegangen sind, so geht das nicht weiter. Aber das ist nur die eine Schiene, mit dem dort Gedichte in die, wenn man das so nennen will, in die Versgleise gesetzt werden. Die andere Geliebte in dem Band ist nicht die Geschändete, sondern es ist die, mit der ich hoffe, in Augenhöhe mein Leben zu fristen. Die gibt's ja auch wirklich. Ohne diese Frau, ohne meine Frauke, so heißt sie, würde dieser Band diese Form überhaupt nicht angenommen haben. Wer weiß, was daraus anderes Schönes geworden wäre, aber es wäre noch lange nicht sowas Schönes daraus geworden, weil das ist, wie soll ich sagen, das hat nichts mehr mit Ornithologie zu tun, sondern hier singt quasi der Vogel selber.
Das ist wunderbar und ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf, also dass Sie gut miteinander durchs Leben gehen, das konnten Sie heute bei der Anreise nach Bremen erfahren, als Sie nämlich mit einem fast Motorschaden, Ihre Frau saß am Steuer, 40 Kilometer auf der Standspur irgendwie nach Bremen gekrochen sind, aber trotzdem angekommen sind. Auch ein schönes Bild.
Ja, man sieht mal wieder, wer meistens Kapitän an Bord ist, also zumindest wenn man solche Fahrzeuge durch Niemandsland, kann man ja nicht sagen, sondern ich bin ja gerne nach Bremen gekommen, wieder mal, weil es ist eine tolle Stadt.
Bleiben wir noch im Moment auf der Hohen See. Das hat ja auch mehrere Dimensionen, die Hohe See. Die Hohe See ist eigentlich ein herrschaftsfreier Raum, sollte sie zumindest sein. Und ich weiß nicht, ob Sie diese Geschichte kennen. Elisabeth Mann-Borghese, die Tochter von Thomas Mann, die war ja Seerechtlerin. Und die hat dafür gesorgt, dass das festgeschrieben wurde. Also außerhalb der Meilenzonen, die es ja überall auf der Welt gibt, alles, was darüber hinausgeht, gehört der Menschheit, gehört niemandem, keiner Nation und auch nicht dem reichsten Menschen der Welt.
Ja, das ist schon richtig, obwohl es ja diesen Great, diesen Müllstrudel mitten im Pazifik gibt, der so fast die Größe Australiens hat. Aber davon mal abgesehen.
Ja, den will keiner haben.
Den will, naja, man ist dabei, den vielleicht auch zu ernten und dort wegzunehmen, also soweit ich höre. Aber darum geht's gar nicht. Also der Begriff der Hohen See könnte auch für alles stehen, was Natur ist und wo wir einfach nur Teil von sind und dass wir nie beherrschen werden. Jedenfalls nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Und ich habe ja auch ein Gedicht zu Robinson Jefferson, der am Pazifik ja seine Burg, seinen Turm gebaut hat. Und da gibt es ein berühmtes Gedicht von dem, dass praktisch die Natur, wenn die ein Auge hätte, dann wäre es der Pazifik. Und das ist so ein riesiges Auge, dass alles, was am Rand dieses Auges dann an Geschichte und Politik passiert, ist nichts gegen das, was die Natur selber sehen mag, wenn sie da hoch ins Weltall blickt. Also das ist eine hohe See, wie Robinson Jefferson, der in Amerika nicht gut weggekommen ist bei seinen Kollegen, aber bei mir umso besser. Ne? Das beeindruckte mich immer, was er in der Richtung so zu sagen hat.
Das ist wahr. Nun macht die hohe See uns deutlich, wie hilflos und klein der Mensch ist, wie sehr er auch von der Natur abhängig ist, egal wie er sie malträtiert. Die Natur wird immer siegen. Das ist, glaube ich, ja mittlerweile auch allen klar geworden, dass das Anthropozän möglicherweise zu Ende geht. Was ich aus Ihrem Buch lese, und deswegen empfehle ich es auch gerade, auch in dieser Form des Sonetts, ganz ausdrücklich jungen Lesern, die vielleicht noch nicht so den Zugang zur Lyrik gefunden haben, es ist so eine schöne Irrfahrt, kann man eigentlich sagen, durch die menschlichen Schwächen, durch das, was wir alles kaputt gemacht haben. Die andere Seite wäre so etwas wie ein planetarisches Bewusstsein. Davon lese ich in letzter Zeit häufiger mal, dass planetarisches Bewusstsein wieder en vogue ist, dass sich der Mensch als ein Teil der Natur empfinden soll und nicht als Beherrscher.
Ja, na klar, ne? Und so endet ja das 87., dass wir uns als Könige gefühlt haben und wir wachen auf und sind eigentlich nur Schmarotzer. Jedenfalls in meinem Sonett, in meinem Shakespeare-Sonett. Die Sonettform, die hat sich mir durch Shakespeare dargeboten, sie zu benutzen in verschiedener Hinsicht. Zur Hälfte besteht dieser Gedichtband ja aus Sonetten. Und die Form für mich, mit der ich überhaupt erst das, was ich zu sagen habe, überhaupt erst erlöse. Man muss da wirklich auch mit arbeiten und sich treiben lassen und auf diese hohe See, also dieser Form, sich begeben, um dann irgendwann zu merken, das ist jetzt hier was geworden. Es ist nicht alles geglückt. Und das ist eben die poetische Arbeit, die drin steckt, indem man eine so strenge Form nimmt, gewinnt man Freiheitsgrade, die man, wenn man da schlaffer rangehen würde, gar nicht gewinnen würde. Das macht diese Form des Sonetts, also in dem Fall des Shakespeare-Sonetts, für mich so wichtig. Ich bin ja nicht der Einzige, der die Sonettform benutzt. Von meinen Zeitgenossen würde ich Thomas Kunst nennen, das sind dann natürlich italienische Sonette. Inga Christensen mal
Inga sowieso. Christensen, wunderbar,
Inga Christensen, dänische Dichterin, also ja, das Schmetterlingstal ist für mich das bedeutendste Großgedicht der Moderne. Und auch Marion Poschmann in Nimbus, die ja hier 2021 den Bremer Literaturpreis zu Recht bekommen hat für diesen gigantischen Gedichtband Nimbus, dort ein Sonettenkranz drin zur großen nordischen Expedition von Gmelin in Sibirien. Sie hat praktisch eine Weltreise gemacht, andersrum über Land, während ich so doch mehr über See gehe. Das war ein wichtiges Buch für mich von Marion Poschmann.
Das ist jetzt interessant. Also Marion Poschmann, Inge Christensen sind auch Autorinnen, die sich sehr viel mit den Fragen der Natur und der Naturzerstörung auseinandergesetzt haben. Aber es waren ja nicht die ersten. Und das finde ich so toll. In ihrem Buch geht es auch um Tiefenschürfungen von den nordischen Mythen über Shakespeare, Novalis, Hölderlin, Goethe bis hin zu Basho, dem japanischen Dichter, und eben zu Wolfgang Hilbig. Haben Dichter aller Zeiten und die Mythen aller Zeiten immer auf diesen Zusammenhang hingewiesen. Und wir tun so heutzutage, wenn man sich so umhört, als ob wir als Erste erfunden haben, ja, dass man doch bitte vorsichtig mit der Natur umgeht.
Und nicht zu vergessen, mein Band, den Heiligen Brendan, ne? Brendan, den Seefahrer, der eins der beliebtesten Bücher des Mittelalters geschrieben hat, also die Seefahrt Brendans eben. Die Iren behaupten ja bis heute, wahrscheinlich zu Recht, dass Brendan im 6. Jahrhundert als erster amerikanischen Boden in irgendeiner Antilleninsel betreten hat. Seinen Büchern kann man also ein paar Kapitel entnehmen, wo es Tatsache danach auch aussieht. Und dieser Brendan, der geistert durch den Band auch mit hindurch, weil mir das gefällt, dass der mit seinen Mönchen in so einem Boot, was so aus Ochsenhäuten und mit Teer abgedichtet, den Atlantik überquert und ansonsten auch ziemlich viel herumirrt und selige Inseln finden möchte. Das Tolle an Brendan fand ich, zu dieser Reise ist er von seinem Herrn, das ist ja der Gott im Himmel, verurteilt worden, weil er ein Buch, was Engel geschrieben haben, über bestimmte Gefilde nicht geglaubt hat und vernichtet hat. Also musste er selber losfahren und das Buch nochmal neu schreiben. Deswegen ist der Brendan für mich so wichtig in dem Band auch.
Ja, auch so eine tolle Geschichte. Ich glaube, es ist auch so wichtig, dass wir uns das klar machen, dass wir ja nicht die erste Generation auf diesem Globus sind, sondern dass in uns was eingeschrieben ist. In uns sind auch Erfahrungen eingeschrieben von Generationen, die schon lange, lange nicht mehr leben. Wissenschaftler wissen heute oder können nachweisen, dass zumindest über 3-4 Generationen Erfahrung, auch gesellschaftliche Erfahrung sozusagen gespeichert wird.
Ja, das bricht ja leider mal ab. Jetzt sind wir wieder im 19. Jahrhundert. Morgen ausgerechnet, wenn ich die Rede halte, kommt jemand dran, von dem wir das Beste hoffen, dass er mit dem anderen Erzbösewicht, sage ich mal, ausgerechnet einen Frieden herstellt. Ja, wenn sich was vererbt, immer so 2-3 Generationen. Aber nichtsdestotrotz, in der Lyrik ist es wieder was anderes und in der Literatur und in den Künsten. Da ist alles, was irgendwann mal gut war und sich als lebendig erwiesen hat, auch gegenwärtig. Also Shakespeare ist, wie man dann so schön sagt, eben nicht tot. Ist er ja auch nicht. Und folgedessen hat man Umgang mit solchen, Homer, Odysseus, mit solchen Figuren, die sind eben gegenwärtig. Und so funktioniert Lyrik, nicht zeitgenössisch.
So ist es. Also man bewegt sich in Ihrem Buch auch in einem Meer von Stimmen. Das finde ich das Tolle. Und die Frage ist, ich glaube, es gibt ein Zitat, da muss ich direkt mal einmal kurz blättern von Ihnen, was ich so wichtig fand. Sekunde mal. Genau. Da sagen Sie, ich höre diese vielen Stimmen, weil ich Jerseys Rinder kreuzte. Das würde ich mir gern von Ihnen mal ein bisschen erklären lassen.
Ich habe mal den Beruf eines Rinderzüchters erlernt. Also ich habe mein Abitur gemacht und gleichzeitig einen Facharbeiterbrief als Rinderzüchter. So was gab es in der DDR. Also Gregor Gysi war zum Beispiel Rinderzüchter und verschiedene andere, die man aus der Politik kennt. Ein hochtrabender Begriff, aber auf jeden Fall war ich Cowboy, wenn man so will. Ostcowboy. In der Zeit, als ich diesen Beruf erlernte, das war so Ende 60er Jahre, zwischen 65 und 69, wurden in die DDR, um Milchproduktion zu steigern, wurden Jersey-Rinder eingekreuzt. Ich war gerade mit dieser Art Rindern beschäftigt, an denen man dann sah, dass das so nicht ganz klappt. Die hatten alle ein bisschen eine Macke und waren unterschiedlich groß und sahen unterschiedlich aus. Also ins schwarzbunte Niederungsvieh kam auf einmal das sehr viel milchgebende Jersey-Rind rein und hat zumindest da in der Zuchtphase, wo ich mit drin war, viel Ergebnisse gebracht, die nicht so waren, wie sie sich vorgestellt haben.
Ja. Aber jetzt brauche ich den Zusammenhang. Ich höre die Stimmen, weil ich Jerseys Rinder züchtete. Meine Fantasie dazu war, dass sie, wie ja sehr viele übrigens Autoren aus der DDR, einfach anders geerdet sind. Also dadurch, dass man einfach einen viel geerdeteren Beruf hatte. Wolfgang Hilbig war Heizer. Sie sagten, Gysi war auch Rinderzüchter. Sie waren Rinderzüchter. Die meisten haben ja auch was Handfestes gelernt und sind nicht nur aus so einer rein intellektuellen Blase gekommen.
Ja, das muss nicht unbedingt sein. Immanuel Kant ist auch nie aus Königsberg rausgekommen und war Weltbürger. Nein, also die Jersey-Rinder erwähne ich in einem Gedicht, was auch wieder mit Heiligen Brändern zu tun hat und was auf Achill Island in Irland spielt. Und Achill Island ist eine Rinderzüchterinsel und ich rede da von Leuten, die Bowley heißen, das heißt Melker und sowas. Also es geht da also auch um alte Form von Rinderzucht, der ich mich da in Irland da auch beschäftigt habe. Das hängt dann alles miteinander zusammen da in dem Text.
Wenn Sie sich jetzt mit Sonetten auseinandersetzen oder Sie lesen Hölderlin, ich stelle mir das so vor, dass das alles sozusagen in Ihnen auch klingt, nachhalt, dass Sie das mit durchs Leben nehmen, alles, was Sie gelesen haben. Gibt es so eine Erfahrung, wie Sie jetzt anfangs beschrieben haben, bei dem Sonett Nummer 87, wo Sie merken, jetzt kommt da was in Bewegung in mir und jetzt wirklich feuern die Synapsen und die poetische Zündschnur ist gezündet?
Im 87. war es auf jeden Fall so. Das war ganz wichtig für bestimmte Grundsatzentscheidung zu diesem Band. Aber es ist auch nicht so, dass ich immer mit diesen Shakespeare-Sonetten umgegangen bin. Das kam erst so in den letzten Jahren wieder, weil ich auf einmal dann mich auch mal in die Richtung bewegen wollte, weil ich vorher selten Liebesgedichte geschrieben habe und das war jetzt sowieso mal nötig. Aber an die Shakespeare-Sonette bin ich vor allen Dingen in der DDR noch über das 66. Shakespeare-Sonett, was viele Autoren in der Bundesrepublik und in der DDR nachgedichtet haben, ich auch damals. Das 66., was so ein bisschen mit ganz verkehrten Leben in der elisabethanischen Gesellschaft abrechnete und das war ein gefundenes Fressen, wo man viel abladen konnte, was ja auch heute noch gilt.
Ja, weil alles auf ganz kleiner Fläche stattfinden musste im elisabethanischen Theater. Ich wollte noch mal auf die Form direkt zu sprechen kommen. Das ist Verdichtung. Es ist ein hoher Anspruch, also diese 14 Zeilen. Wie müssen wir uns den Arbeitsprozess vorstellen, bis das stimmt, bis Sie zufrieden sind?
Dazu kann ich höchstens zu jedem Einzelnen so etwas sagen und auch da ändere ich meine Meinung von Begegnung zu Begegnung mit diesen Texten. Das heißt, das Zeug ist irgendwie noch in Bewegung und lebendig. Und solange das so ist, finde ich es auch in Ordnung. Und so ganz streng halte ich diese Form ja auch nicht ein. Ich lasse manchmal auch was gelten, was die Form anscheinend zumindest oder scheinbar überhaupt nicht einhält. Also ich habe zum Beispiel zwei Sonette dabei, wo das eine nur 3 Zeilen hat, ansonsten sind lauter Punkte. Das andere hat 5 Zeilen, glaube ich. Es gibt Sonette, die reimen sich nicht. Es gibt Sonette, da stehen die Reime anders. Aber es stimmt schon, die meisten der Sonette sind so durchgeführt, wie es praktisch sein muss und wie es auch Shakespeare dann gemacht hat. Aber ich habe auch eine ganze Reihe anderer Shakespeare-Sonette geschrieben, die eigentlich so ganz gelungen geklungen haben, aber irgendwas stimmte mit denen nicht und die habe ich rausgelassen oder die habe ich dann nicht weiter gearbeitet. Also Sie sehen ja immer nur jetzt die, die in dem Band Hohe See und Niemandsland enthalten sind, aber die, die missglückt sind.
Die sind im Papierkorb gelandet? Nein.
Die sind im Papierkorb gelandet oder ja, sonst wie entsorgt. Nicht mehr aufwendbar. Das kommt alles vor.
Wann sind Sie zufrieden? Wann sind Sie glücklich? Wenn so ein Sonett auf dem Tisch liegt und Sie sagen, ja, jetzt schließe ich das ab.
Das kann man gar nicht so sagen. Also ich habe oft das Gefühl, jetzt hast du das hier erreicht. Auf einmal ist aus dem Stimmenmeer was um dich herum ist, weil ich bin ja nicht der Alleinbesitzer der Sprache, sondern indem man Sonettform zum Beispiel benutzt, merkt man ja, dass Sprache über einem ist und auf einmal erzählt einem die Sprache was und so entstehen auch diese Sonette. Und da habe ich oft den Punkt, wo ich sehr zufrieden bin und denke, jetzt, das ist es. Und nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen merke ich, nee, hier stimmt was nicht. So, und ich kann da nur am besten noch antworten mit dem, was Octavio Paz, der mexikanische Dichter, mal gesagt hat, als sie ihm dieselbe Frage gestellt haben. Ein Gedicht ist für mich zu Ende, wenn ich beschlossen habe, jetzt ist hier aber Schluss. So ähnlich muss man das bei mir auch sehen. Also in dem Band Hohe See und Niemandsland stehen bestimmt auch Texte, da würde ich wahrscheinlich keinen Punkt mehr ändern wollen, weil es sich mir bisher nicht so dargetan hat, dass ich das tun müsste. Aber im Großen und Ganzen rumort das immer alles noch. Und so muss es auch sein. So bleibt es für mich noch ein Material, mit dem ich immer wieder doch zu tun kriege. Also das heißt, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in Bremen bin und heute Abend die Lesung mache oder sowas, begegne ich meinen eigenen Sachen immer wieder neu. Und solange das so ist, will ich wirklich sehr zufrieden sein.
Ganz wichtig finde ich einen Satz, den Sie eben gesagt haben. Ich bin zufrieden, wenn ich merke, dass die Sprache was erzählt. Das ist ja überhaupt das Wesentliche. Das ist das Wesentliche in Literatur, dass man mit diesem Instrument Sprache so umgehen kann, dass sie etwas ausdrückt, was man nicht nacherzählen kann.
Ja, aber nicht nur die reine Sprache. Ich sprach ja extra von Stimmen. Also von dem, was Menschen sagen oder was Menschen aufschreiben. Mit diesen Stimmen kriegt man zu tun, wenn man hartnäckig an einem denselben Stoff bleibt. Dann treten die Stimmen, die man sonst nicht hört, auf einmal auf und werden wichtig. Oder wie es Yves Bonnefoy, einer der großen französischen Dichter, der hat dann mit, glaube ich, der war schon über 90, als er Sonette schrieb und war ganz begeistert, dass er da dieses Abenteuer nochmal gewagt hat und diesen ganzen Zyklus, den er da geschrieben hat, der heißt Streichend Schreiben.
Ja, Verdichtung ist auch, Verdichtung ist Essenz eigentlich. Ja, es geht darum, auf was sehr Essentielles zu kommen.
Das Verdichtete ist ja nur äußerlich. An für sich muss das Zeug luzide und fluid bleiben. Also es muss flüssig bleiben, es muss lebendig bleiben. Und da kannst du nicht immer dieselbe Gestalt annehmen. Das macht das Leben auch nicht. Aber irgendwann muss man eben gut sein und dann muss die Form eben stehen bleiben, wie sie gerade in dem so nett geworden ist. Und da kann man auch, wenn es ansonsten funktioniert, dürfen auch Stellen drin sein, die nicht so gelungen sind. Das darf sein.
Sie haben die Arbeit damit, wir haben das Lesevergnügen, muss ich wirklich sagen. Und man kann diesen Band auch lesen, wie alle ihre Gedichte, ohne dass man so hochgebildet unterwegs ist und all die Autoren, die da zitiert werden, dass man die kennt, dass man kann Zitate wiedererkennen, aber es muss nicht sein. Man kann sich wirklich tragen lassen von diesen Texten. Sie arbeiten ja auch viel mit Jugendlichen oder Sie haben viel mit Jugendlichen gearbeitet.
Ein bisschen noch, ne? Ich habe einen Freund, den Schauspieler Per-Uwe Teska, und wir machen so ein Antisemitismusprogramm, da gehen wir manchmal in Schulen, aber das machen wir auch nicht mehr so ewig, weil der Bedarf da auch nicht gerade da ist.
Sie haben Kontakt mit Menschen, darauf möchte ich hinaus, die keine geübten Leser sind, keine Literaturkritiker sind.
Ich habe 25 Jahre lang auch praktisch die Literaturwerkstatt in Sachsen-Anhalt Süd in Halle praktisch geleitet, sowas zum Beispiel. Hab viel mit Nachwuchs, würde man sagen, aber ich sage lieber mit Schreibinteressierten gearbeitet, also auch mit solchen, die nun nicht gleich Schriftsteller werden wollten. Und da ging es also nicht immer nur um die Krone des Ganzen. Aber ich bin froh, dass ich auch Gäste in der Werkstatt hatte und es denen was geworden ist. Ja, Juliane Liebert in Berlin zum Beispiel, ne, die war eine treue Seele bei mir, bis sie dann nach Berlin ausgerückt ist.
Und eine erfolgreiche Autorin geworden ist. Ist das eine blöde Frage am Ende, wenn ich Sie bitte, uns vielleicht zu sagen, was Sie sich für Leser wünschen oder wie dieses Buch gelesen werden sollte, damit man sich eben auch wirklich tragen lassen kann?
Sie haben es eigentlich selber schon ganz gut erkannt und ausgedrückt. Man soll sich nicht schrecken lassen von den vielen Namen. Das ist ja auch ein gigantischer Anmerkungsapparat hinten dran für die, die noch weitergehen wollen. Und der ist ja auch für sich so ganz interessant. Man darf sich auch nicht von dem schrecken lassen, was man vielleicht auf den ersten Anblick nicht versteht. Darum geht's gar nicht. Es ist deswegen ein durchkomponierter Band und mit der Hauptform des Sonetts, weil wir Deutschen ja eine Sprache haben, die eine Sprache des Meeres ist. Deswegen soll man sich ruhig in diese Wogen da reinwerfen und versuchen, nicht unterzugehen. Man geht aber auch nicht unter. Also jeder findet seinen Teil darin. Also zumindest diejenigen, die Bücher lesen und darunter auch Gedichtbücher. Da bin ich mir inzwischen sehr sicher, dass das so ist.
Wir lassen uns tragen, sehr gerne, auf der Sprache des Meeres und von Ihnen durch den Band Hohe See und Niemandsland. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Wilhelm Barth, und dass Sie die Aufnahme für den Literaturpodcast im Literaturhaus ermöglicht haben.
Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich. Das war sehr schön und wir sehen uns ja dann heute Abend und morgen noch. Freue ich mich.
Dankeschön. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.